Herr Jesus, und nun bitten wir dich, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Jedem Einzelnen. Amen. Meine Großeltern haben oft erzählt, wie sie am Ende des Zweiten Weltkrieges aus Lodz, aus Polen, flüchten mussten. Es war eine dramatische Geschichte. Ihre Vorfahren hatten dort eine Heimat gefunden. Und dann kamen die Wirren des Zweiten Weltkrieges. Im Januar 1945 mussten sie bei Eiseskälte, bei Nacht und Nebel flüchten, wie so viele damals. Verfolgt von der Roten Armee, hinter ihnen immer wieder die nächste Brücke gesprengt. Unterwegs in einem großen Track gegen Westen. Nach vielen Irrungen und Wirrungen landen sie schließlich zunächst in Thüringen und dann im Raum Hannover. Dadurch wurde Hannover dann auch meine Heimat. Hier haben sie sich allmählich eingelebt, eine neue Existenz aufgebaut. Der Gedanke an Rückkehr in die alte Heimat kam nie. Nie. Ich habe nie gehört, dass sie darüber geredet hätten. Nochmal zurück nach Lodz, das wäre kein Thema gewesen. Und in gewisser Hinsicht dürfte es vielen Israeliten ähnlich gegangen sein. Allerdings, sie wurden von der babylonischen Armee nicht nur vertrieben, sondern verschleppt, deportiert. Das war nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ihr Trek führte sie nicht nach Westen in die Freiheit, sondern nach Osten in die Verbannung. Und trotzdem war für viele Israeliten die Rückkehr in die alte Heimat kein Thema mehr. Obwohl Gott etwas anderes mit ihnen vorhatte. Er hatte ihnen ja sogar versprochen, nach 70 Jahren bringe ich euch wieder in die alte Heimat zurück. Und viele haben das vergessen, dort im babylonischen Exil. Aber Gott hat es nicht vergessen. Und erinnern wir uns noch, wie Anfang August unsere Predigtreihe über die Könige Israels endete, mit 2. Chronik 36. Sie hatten das damals auf ihrem Gottesdienstzettel und da steht in den letzten beiden Versen von 2. Chronik 36, Vers 22 und 23, und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da weckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr. Und er ziehe hinauf, hinauf nach Jerusalem. So hatten die Königs- und Chronikbücher geendet. Wir erinnern uns noch dran. Ja, Israel muss das eigene Land verlassen, weil Gott es so verfügt, weil das Maß ihrer Schuld voll ist, weil sie nicht umkehren wollen, obwohl Gott sie immer wieder gerufen hat, obwohl er immer wieder an ihr Gewissen appelliert hat. Aber sie wollten nicht. Und darum war dann die Verbannung nach Israel irgendwann nicht mehr zu verhindern, nicht mehr aufzuhalten, aber noch am Ende des 2. Chronikbuches, mit dem die Königsgeschichte ja schließt, öffnet Gottes Wort dem Bibelleser eine weite, weite Perspektive. Und das sind diese beiden Schlussverse, die wir jetzt gehört haben. In 70 Jahren kommt ihr wieder zurück. Das ist die große Hoffnungstür, die hier von den Israeliten geöffnet wird. Und bis zu den Bibeltagen am 7. und 8. November haben wir jetzt noch 2 Sonntage. Und wir haben gesagt, es ist erst danach gut, wieder eine neue Predigtreihe zu beginnen. Und so wollen wir diese beiden Sonntage jetzt noch nutzen, um uns einen Überblick zu verschaffen, wie ging es mit Israel weiter, als sie aus Babylonien zurückkamen. Wir wollen gewissermaßen anknüpfen, wo wir den Faden liegen gelassen hatten, Vertreibung nach Babylonien, und wollen jetzt in diesen beiden Sonntagen nochmal fragen, einen Überblick gewinnen. Wie ging es weiter, als sie zurückkamen? Wie sind sie wieder in die Spur gekommen? Auch über diese Zeit hat Gott uns ja einige Informationen zukommen lassen, vor allem in den Büchern Esra und Nehemia. Wenn Sie das im Zusammenhang lesen wollen, lesen Sie unbedingt die Bücher Esra und Nehemia dazu. Und Gott hat uns das gegeben, nicht nur aus historischen Gründen, denn selbst wenn Gott uns historische Informationen sendet, geschieht das ja immer auch aus persönlichen Gründen. Gott sendet uns historisch zuverlässige Informationen immer auch aus persönlichen Gründen. Paulus hat gesagt, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich für uns. Nützlich für uns. Auch wir kommen ja in unserem Glaubensleben immer wieder in Situationen, wo wir neu aufbrechen müssen. Ganz persönlich, wo wir Neues wagen müssen. Jeder von uns. Weil Gott ja ein lebendiger Gott ist und weil Gott unser Leben immer wieder verändern und immer wieder voranbringen will. Glaube ist nie etwas Statisches. Glaube wird nicht verwaltet, sondern Glauben ist Leben mit Jesus und Leben mit Jesus ist Veränderung. Das kann gar nicht anders sein, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Und so hat schon Paulus geschrieben, als er bereits ein gestandener Apostel war, in Philipper 3, Vers 13, da hat er geschrieben, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Es geht weiter. Jesus geht einen Weg mit mir und ich bin bereit mitzugehen und ich will den Blick auf das Ziel nicht verlieren. Das ist nichts Statisches. Das ist in Bewegung. Und da kann es uns helfen, wenn wir sehen, wie das damals mit Israel gelaufen ist. Als sie im eigenen Land wieder von vorn anfangen mussten, gehen wir jetzt also mitten hinein in diese Situation. Und da stellen wir fest, das ist hochinteressant, Esra 1 beginnt fast mit den gleichen Worten, mit denen 2. Chronik 36 geendet hatte. Wenn Sie die beiden Gottesdienstzettel nebeneinander legen, dann werden Sie das sehen. Oder Sie schlagen es am besten nochmal in Ihrer Bibel nach. 2. Chronik 36 endet fast mit den identischen Worten, mit denen Esra 1 beginnt. Da wird also ganz, ganz deutlich die Brücke geschlagen. Und wir wollen diese ersten Verse jetzt zusammen lesen, die Sie da vor sich haben. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Sie merken, das klingt wie 2. Chronik 36, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold. Also die Babylonier, die drumherum wohnen, mit Gut und Vieh. Außerdem, was sie aus freiem Willen noch für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und Priester und die Leviten und alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um ihn aufzuziehen, um das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh, mit Kleinoden, außerdem, was sie freiwillig gaben. Das ist die Situation. Rund 70 Jahre waren die Juden weit weg gewesen von zu Hause. Und 70 Jahre? Verschleppt, deportiert, zwangsumgesiedelt von dem babylonischen Diktator Nebukadnezar. Ihr eigenes Land lag in Trümmern. So ähnlich, wie das viele im Krieg auch erlebt haben. Die Städte waren verbrannt, die Felder von Disteln überwuchert, die Olivenbäume abgehauen. Viele Weinberge verschwanden unter Dornenhecken. So in etwa kann man sich das vorstellen. Ja, und die schöne Stadt Jerusalem und der wunderbare Tempel existierten nicht mehr. Davon standen nur noch die Ruinen. Das war geblieben. Und in unserer Predigtreihe hatten wir gesehen, wie es dazu gekommen war. Wie sie beständig gegen den Willen Gottes rebelliert hatten. Wie sie nicht bereit gewesen waren, seinem Wort zu vertrauen und zu folgen. Wie sie nicht bereit gewesen waren, umzukehren, wo Gott den Finger auf Sünde in ihrem Leben gelegt hatte. Sie haben sich immer mehr verrannt und haben am Ende Gottes Ruf einfach die kalte Schulter gezeigt. Einfach die kalte Schulter. Und dann der Alltag im fremden Babylonien. Klar, fremde Nachbarn, von vielen haben sie wahrscheinlich die Sprache gar nicht verstanden. Fremde Gebräuche, fremde Götzen, fremdes Land. Vielleicht haben sie am Anfang noch innerlich ein bisschen aufbegehrt. Und irgendwann kommt dann die Zeit, wenn das Aufbegehren nichts bringt, dass man sich anpasst. Dass man resigniert. Was soll's? Ich muss mit meinem Alltag klarkommen und dann das vergessen. Die Enkel, ja, die kannten ja das Land Israel dann schon irgendwann gar nicht mehr. Die sind schon in Babylonien geboren. Die können sich gar nicht mehr richtig vorstellen, was die Großeltern da alles so von früher erzählen. Und dann ein bisschen bescheidener Wohlstand. Man hat sich eingerichtet im fremden Land. Und die Sehnsucht nach Zuhause schwindet und schwindet und verblasst und ist tot. Das wird vergraben, so unter dem kleinen Glück des Alltags. Ja, der Wunsch nach Rückkehr, okay, ein paar Traditionalisten beschwören das wahrscheinlich noch, aber daran glauben tun noch, nur noch die wenigsten. Nein, als Volk Israel haben wir keine Zukunft mehr. Der Traum ist ausgeträumt. Das war mal. Und lieber richten wir jetzt den Blick nach vorn. So etwa wird es ihnen gegangen sein. Und so vergehen 70 Jahre. 70 Jahre, wie Jeremia gesagt hatte. Und dann kommt plötzlich Bewegung in die Sache. Wir schreiben das Jahr 538 und jetzt fasst Gott zu. Und jetzt setzt Gott einen Wirbel von Ereignissen in Gang. Jetzt eröffnet Gott handstreichartig eine neue Zukunft für sein Volk. Es ist faszinierend, das zu sehen. Und er ermöglicht ihnen die Rückkehr nach Hause, dadurch, dass er genau das tut, was er angekündigt hatte, dass er den Kyros an die Macht kommen lässt. Und das haben wir hier gelesen. In diesen ersten 5 Versen von Esra. Sie müssen wissen, Kyros war ursprünglich so eine Art Landesfürst im Süden des heutigen Iran. Er sammelte das Volk der Perser unter seiner Führung. Er besiegte dann die Meder, die im Südwesten des heutigen Iran lebten und übernahm schließlich auch die Macht über das Babylonische Reich. Das ist ja im Wesentlichen der heutige Irak, kann man sagen. Und all das geschah innerhalb weniger Jahre. Das ging sehr schnell, das war ein richtiger, rasanter Siegeszug, den der Kyros dahingelegt hat. Und so erlaubt er nun dem Volk Gottes die Rückkehr in das Land Israel und macht genau das Gegenteil von dem, was die Vorgängermächte getan haben. Er macht genau das, was Gott angekündigt hatte, lange, lange Zeit vorher. Und es ist faszinierend, 160 Jahre vorher sagt Jesaja, dass Kyros kommen wird. Etwa 90 Jahre vorher schreibt Jeremia, dass das babylonische Exil etwa 70 Jahre dauern wird. Es wird alles angekündigt. Und es ist so, als ob Gott den Motor der Geschichte jetzt von Neuem anwirft. Und nun ist es spannend, wo das geschieht, wo Gott den Motor der Geschichte neu anwirft. Es ist spannend zu sehen, wie die Israeliten jetzt darauf reagieren. Und das Erste, was wir sehen, ist ein mutiger Aufbruch. Ein mutiger Aufbruch, wenn Sie mitschreiben. Allerdings zeigt der Zusammenhang, dass etliche zwar mitgezogen sind, aber etliche heißt nicht alle. Wenn Sie Esra 2 lesen, vor allem Vers 64 und 65, dann sehen Sie, dass insgesamt knapp 50.000 Menschen sich auf den Weg machen. Freiwillig. Die anderen bleiben freiwillig im Ghetto. Und das ist eigentümlich. Warum gut, immerhin 50.000, aber nur 50.000, warum nicht mehr? Eine Verheißung Gottes hatte sich erfüllt. Vor aller Augen war das geschehen. Gott hatte die Rückkehr nach Israel ermöglicht. Er hatte seinem Volk den klaren Auftrag erteilt, nach Israel zurückzukehren. Es war eigentlich alles klar. Eigentlich. Und doch gingen viele nicht mit. Sie hörten Gottes Auftrag mit den Ohren. Sie kannten seine Anweisungen. Sie hatten den Beweis für seine Treue vielfach erfahren und erlebt. Aber sie reagierten nicht mit ihrem Herzen, sie reagierten nicht mit ihrem Willen, sie reagierten nicht mit ihren Füßen. Sie blieben und sie sahen mit verschränkten Armen zu, wie die anderen sich auf den Weg machten. Vielleicht gaben sie ihnen ein paar gute Ratschläge mit, vielleicht klopften sie ihnen nochmal auf die Schulter, vielleicht haben sie auch mit Geld unterstützt, vielleicht haben sie das wohlwollend begleitet, vielleicht haben sie sogar gewinkt, als sie dann loszogen, die 50.000. Aber sie gingen nicht mit. Sie gingen nicht mit. Warum nur? Warum? Warum gehen die anderen nicht mit? Warum nur die 50.000? Warum bleiben die anderen freiwillig im Ghetto? Vielleicht war ihnen das Risiko zu groß, sich ganz auf Gottes Zusage zu verlassen. Ganz. Nur auf Gottes Wort. Nur. Was wir hier in Babylon haben, das wissen wir. Was in der Heimat wird, wissen wir nicht. Lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Natürlich war man informiert über die Situation zu Hause. Natürlich. Die Babylonier hatten nicht gerade ein Musterländle draus gemacht, wenn man das so sagen darf. Es war teilweise verödet, es war ärmlich geworden, es war beschwerlich geworden, dort zu leben. Das ist wahr. Rückkehr, das war kein Spaziergang. Warum also sollte man unbedingt zurück? Gott hatte ihnen gesagt, warum. Gott hatte ihnen ja einen Aufbruch in die Zukunft versprochen. Und Gott hatte gesagt, ihr sollt meinen Tempel wieder bauen. Das war eigentlich die Perspektive, die Gott ihnen gegeben hatte. Ihr sollt mein Haus wieder aufbauen. Entschuldigung. Und Gott sollte im Mittelpunkt stehen dieses Wiederaufbaus. Das war das Ziel. Sie sollten gehen, um Gottes Tempel zu bauen. Nicht um reich zu werden. Nicht um ihre nostalgischen Regungen zu pflegen, sondern um Gottes Haus zu bauen. Nicht um die Tradition aufrechtzuerhalten. Es ging auch nicht darum, alte Landesrechte geltend zu machen, Grundstücke zurückzufordern, Häuser einzuklagen, alte Besitztümer wieder in den Griff zu bekommen. Es ging überhaupt nicht um Geld. Es ging erstmal darum, Gottes Tempel wieder aufzubauen. Und so viel war Gott den meisten dann doch nicht wert. Nur für Gott? Nur für Gott der ganze Aufwand? Nur für Gott das ganze Risiko? Nein, sie wollten nicht nach Jerusalem gehen, um den Tempel wieder aufzubauen. Sie wollten nicht nur für Gott sich Gefahr und Anstrengung aussetzen. Sie wollten nicht nur für Gott alles hinter sich lassen, was sie sich jetzt mühsam erarbeitet hatten. Nun hatten sie sich ihre zweite Existenz aufgebaut. Nun waren sie unter diesen widrigen Umständen nochmal sesshaft geworden. Vielleicht hatte in ihren Herzen mal ein Feuer gebrannt für den lebendigen Gott. Aber jetzt war von diesem Feuer nur noch Asche geblieben. Ihr Herz zog nicht mehr mit, das war das Entscheidende. Ihr Herz war nicht mehr aufbruchsbereit. Ihr Alltag hatte so ein feines Netz um ihr Herz gewoben, wie das der Alltag schnell bei uns macht. Unsere Gewohnheit, unsere Bequemlichkeit, unser kleiner Wohlstand, da waren ihre Häuser mühsam erbaut, da waren die Felder, da waren die paar Sicherheiten, die sie sich geschaffen hatten. Da waren liebgewordene Lebensgewohnheiten, da war Alltagstrott. Da waren diese vielen kleinen Freuden des Alltags. Und das alles aufgeben nur für Gott? Für dieses Risiko? 1500 Kilometer und dann irgendeinen Tempel zu bauen in der Wildnis Israels? Das war zu viel und viele sagten nein. Sie sagten es nicht laut, aber sie sagten es mit ihren Füßen und ihre Füße blieben stehen. Und ich bin sicher, viele hatten ein schlechtes Gewissen dabei. Aber sie haben lieber das schlechte Gewissen in Kauf genommen, als ihre Bequemlichkeit aufzugeben. Sie hatten ihre Entschuldigung, aber sie konnten sich nicht mehr lösen. Sie waren nicht mehr frei für den lebendigen Gott in ihrem Herzen. Und das ist die Frage, die Gott auch uns, die Gott mir und die Gott Ihnen von Zeit zu Zeit stellt. Bist du bereit, dein Leben nochmal zu überdenken? Bist du bereit zu überprüfen, wo du vielleicht an alten Gewohnheiten hängst, an bestimmten Strukturen, die deinen Alltag jetzt bestimmen, dein Beruf, deine Familie, deine Hobbys, deine Gewohnheiten? Bist du bereit, das nochmal vor Gott prüfen zu lassen, das nochmal auf den Prüfstand zu stellen? Bist du bereit, bestimmte Dinge aufzugeben möglicherweise, weil ich etwas anderes mit dir vorhabe? Bist du bereit, bestimmte Dinge aufzugeben, weil ich etwas anderes mit dir vorhabe? Das fragt Gott uns von Zeit zu Zeit. Und viele Israeliten um 538 vor Christus waren nicht dazu bereit. Sie waren nicht bereit. Und so blieben sie sitzen in Babylon, taub für den Ruf ihres Gottes. Und vielleicht ruft Gott heute dich zum ersten Mal. Vielleicht ruft Gott dich heute zum ersten Mal in deinem Leben. Vielleicht ruft er dich heute und sagt, komm, leg dein Leben in meine Hand. Du hast diesen Schritt noch nie getan, du hast ihn noch nie gewagt. Hast dich immer an dein altes Leben geklammert und hast gesagt, ja, ich bin schon irgendwie fromm, aber ganz mit Jesus, das ist mir zu viel. Vielleicht ruft Gott dich heute zum ersten Mal in deinem Leben. Mutiger Aufbruch, dann lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht aufhalten durch deine Furcht vor Menschen. Lass dich nicht aufhalten durch all die Vorbehalte, was die anderen vielleicht sagen werden, durch das, was es dich vielleicht kosten könnte. Sondern geh zu Jesus, antworte ihm und sag, Herr Jesus, ich will anfangen, mit dir zu leben. Ich will dich kennenlernen, ich will dir vertrauen, ich will mein Leben, meine Zukunft in deine Hände legen. Ich will dir gehören. Ich bin bereit, mein Leben auch dort ändern zu lassen, wo du es für nötig hältst. Ich bin bereit, mein Leben ändern zu lassen, wo du es für nötig hältst. Bitte vergib mir nur meine Schuld. Bitte lege deine schützenden Hände jetzt auf mein ganzes Leben. Und danke, dass du für alles gestorben bist, was mich von Gott trennt. Danke, dass du absolut treu bist, Jesus. Jetzt nimm mein Leben ganz. Wenn Sie diesen Schritt noch nie getan haben, was hindert Sie daran, ihn heute zu gehen? Vielleicht ruft Jesus Sie in dieser Predigt zum ersten Mal. Vielleicht sind Sie diesen Schritt aber auch schon gegangen. Dann will Gott heute von Ihnen vielleicht, dass Sie einen weiteren Schritt gehen. Einen weiteren Schritt in die Zukunft. Vielleicht gibt es in Ihrem Leben einen wunden Punkt, von dem Sie wissen, ich mache da etwas, ich dulde da etwas, was gegen Gottes Willen ist. Ich weiß, es ist nicht richtig. Ab und zu schlägt mein Gewissen aus. Aber ich bringe es dann immer schnell wieder zum Schweigen. Dann bitten Sie Jesus heute, dass er Sie davon losmacht, dass er Ihnen die Kraft gibt, das hinter sich zu lassen, das zu ändern. Mutiger Aufbruch. Und sagen Sie, Herr, ich schaffe es nicht allein. Ich hänge so fest an diesen Dingen, aber ich bitte dich, nimm mein Leben doch ganz, auch an diesem Punkt, und vergib mir mein Beharren und mach das neu, mach auch diesen Bereich in meinem Leben neu. Und er will es tun, er will vergeben, er will immer vergeben, vergeben, vergeben. Und vielleicht wissen Sie schon länger, dass Gott Sie in einem bestimmten Dienst haben will. Vielleicht in der Gemeinde, vielleicht auch anderswo. Dann fangen Sie endlich damit an, dann entziehen Sie sich ihm nicht länger. Geben Sie ihm Antwort, brechen Sie auf und gehen Sie den nächsten Schritt. Mutiger Aufbruch, er ruft Sie. Wie fest sind wir eingesponnen in diesem Netz, das der Alltag um uns gewoben hat. Mit seinen Gewohnheiten, mit seinen Freuden, mit seinen Leiden, mit seinen Herausforderungen, mit seinem kleinen Glück. Wie frei sind wir wirklich noch für den lebendigen Gott? Wie frei sind wir für Veränderungen, uns aus Gewohnheiten herauszureißen bzw. herausreißen zu lassen? Wie sehr haben die normalen, gewohnten Lebensumstände bereits ihren Klammergriff um uns geschlossen? Das ist die Frage, die uns aus diesem Text entgegenklingt. Viele Israeliten damals konnten nicht mehr weg. Sie waren wie gebunden. Und die sahen den anderen nach, den 50.000, wie sie davonzogen. Sie sahen ihn nach mit einer Mischung aus Neid vielleicht und Trauer, aus Erleichterung, dass sie nicht losgehen mussten, aber auch aus Bewunderung. Die wagen das. Jedenfalls, sie blieben zurück. Und sie lebten weiter wie immer, geordnet und gepflegt und unverändert. Jeder Tag wie der andere. Jeder Blumentopf stand genau an dem Ort, wo er schon seit 15 Jahren gestanden hatte. Es kam wenigstens nichts durcheinander. Es hatte wenigstens alle seine Ordnung. Aber es war kein Feuer im Herzen für den Herrn. Sie kehrten nicht zurück ins Land. Und sie schlossen sich selbst aus von Gottes Zukunft. Und die anderen? Denen ist der Weggang bestimmt auch nicht leicht gefallen. Das waren ja auch nicht Helden von Natur aus. Ich denke, von Natur aus sind wir alle keine Helden. Aber sie gingen. Sie gingen mit dem Mut der Verzweiflung. Sie gingen vielleicht mit schlotternden Knien, aber sie gingen. Sie hatten den Auftrag Gottes mit den Ohren gehört, sie hatten ihn im Kopf verstanden. Und dann hatte Gottes Weisung den Weg zu ihren Herzen wirklich gefunden. Und sie gingen. Und sie kamen an. Und sie erlaubten dem Wort Gottes in ihrem Leben zu rumoren und zu wühlen. Und sie erlaubten dem Wort Gottes, sie in Bewegung zu setzen. Und sie erlaubten dem Wort Gottes, ihnen weh zu tun. Da, wo es weh tat, aber sie zu heilen. Und das war das Entscheidende. Dankeschön. Vielen Dank. Und weil sie das Gott erlaubten, kehrten sie zurück in Gottes Zukunft und sie sagten Ja zu Gottes Plänen. Sie sagten Ja zu Gottes Plänen und damit gehörten sie rein in Gottes Zukunft. Und sie erlebten nun, dass Gott für sie sorgte. Das ist so schön. Wenn wir Ja sagen zu Gottes Plänen, dann nimmt er uns hinein in seine Zukunft und dann sorgt er auch für uns, egal wie. Egal, was die Menschen sagen. Und was war das Geheimnis? Das wollen wir uns noch genau angucken hier in Vers 5. Warum zogen die einen mit und die anderen nicht? Schauen Sie mal, Vers 5, da wird es gesagt. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und die Leviten und alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen. Haben Sie es? Alle, deren Geist Gott erweckt hatte. Das ist der Punkt. Und ihr Lieben, Gottes Geist muss uns erwecken. Diesen mutigen Aufbruch, den schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Diesen mutigen Aufbruch, den schaffen wir nicht mit eigenem Willen. Das ist ein Aufbruch und ein Ausbruch aus alten Verhältnissen zugleich. Sondern denen der Geist Gottes das Herz erweckt hatte, die die gingen. Und darum dürfen wir Gott bitten, dass das immer wieder geschieht. Herr, erwecke mit deinem Geist meinen Geist. Herr, mache mich bereit. Herr, bring mich in Bewegung. Herr, schenke mir den Mut, dir wirklich treu zu folgen. Und lass genau das in meinem Leben geschehen, was hier bei den Israeliten geschehen ist. Aber wenn wir dann losziehen und wenn wir Gottes Ruf folgen, dann werden wir auch erleben, wie der Herr uns wunderbar versorgt. Wir erleben oft nicht, wie der Herr uns versorgt, weil wir nicht losziehen. Aber wenn wir losgezogen wären, hätten wir es schon längst gelernt. Schauen Sie, das steht doch hier. Alle, die um sie her wohnten, die halfen ihnen dann mit allen, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh, mit Kleinoden und außerdem noch all dem, was sie freiwillig gaben. Wenn du losziehst, dann versorgt dich Gott. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Er ist bei dir. Er übernimmt die Verantwortung für dich. Er trägt dich durch. Er macht das. Hab keine Angst. Wenn du wagst aufzubrechen, dann wirst du versorgt. Ich denke an Freunde, die ausgereist sind vor vielen Jahren nach St. Petersburg. Sie hatten 4 Kinder, wollten dort an eine theologische Akademie gehen. Er ist als Lehrer dort gewesen, später als Dekan. Viele Risiken, 4 kleine Kinder. Und dann sorgte Gott für sie. Sie bekamen die richtige Wohnung. Sie fanden die internationale Schule, die ihre Kinder brauchten. Eins von den Kindern hatte so eine seltsame Allergie, für das sie Ziegenmilch brauchten. Die Ziegenmilch fanden sie auch in ihrer Umgebung. Gott sorgte dafür, dass sie so einen richtig großen Hund bekamen, der für die Sicherheit sorgte, der Kinder. Das war in dem Umfeld auch wichtig. Sie sind losgezogen. Und Gott hat sie versorgt, diese Familie. Sie haben es gewagt. Und Gott war treu. Und wenn du so bereit bist, mit Gott mitzuziehen, dann wirst du erleben, wie Gott dich versorgt. Garantiert. Garantiert. Das ist also das Erste. Mutiger Aufbruch. Gott ist treu. Und dann, nach ca. 1500 Reisekilometern, kommen sie an im eigenen Land. Und da entdecken sie ein zweites Prinzip. Und dieses zweite Prinzip lautet klare Prioritäten. Und das wollen wir uns jetzt noch schnell in Kapitel 3 ansehen. Esra 3. Wir überspringen jetzt also diese Liste, in der die ganzen Mitreisenden aufgeführt werden. Das können Sie selber nochmal nachlesen in Kapitel 2. Und jetzt gehen wir zu Esra 3. Klare Prioritäten. Also erstens mutiger Aufbruch und zweitens klare Prioritäten. Und als der 7. Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und es machten sich auf, Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Priester, seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Moses, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte, denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes, und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends und hielten das Laubhüttenfest, wie es geschrieben steht. Die große Stadt Jerusalem gab es nicht mehr. Es gab nur Ruinen, es gab eine Trümmerwüste, es gab eine Geisterstadt zu dem Zeitpunkt. Jerusalem war ein totenstiller Ort geworden. Und jetzt gucken Sie, was die machen, wo die anfangen. Klare Prioritäten. Das Erste, was sie tun, ist, dass sie den Altar Gottes wieder aufbauen. Fällt Ihnen das auf? Sie packen die Trümmer an, die auf dem Tempelplatz liegen, die bringen sie weg, sie schaffen Platz. Und dann bauen sie den Altar. Nicht die Häuser, nicht die Straßen, nicht die Stromversorgung, in Anführungsstrichen, sondern den Altar. Oh, ihr Lieben, und das sagt uns sehr viel. Der Tempel kaputt, die Stadt kaputt, die Mauern, die Häuser, die Straßen, alles kaputt. Es gab 1000 Dinge, die sie hätten anpacken können. Wirklich 1000 Dinge, aber sie machen nur Platz auf dem Tempelgelände und bauen den Altar. Und das spricht sehr laut zu uns. Das spricht sehr laut zu uns. Sie fangen sofort das an zu tun, was Gott in seinem Wort angeordnet hat. Sie bringen die vorgeschriebenen Opfer morgens und abends. Und sie bauen das alles so auf, wie Gott es vorgeschrieben hat im Alten Testament. Die hätten doch auch sagen können, auch Leute, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Machen wir erstmal einen Plan, setzen eine Kommission ein, berufen verschiedene Ausschüsse und dann reparieren wir erstmal die Straßen und die Häuser. Die Leute müssen ja irgendwo wohnen, die öffentliche Ordnung muss wiederhergestellt werden. Kanalisation ist nicht so unwichtig, funktionierende Verwaltung, Handel und Wirtschaft müssen in Gang gebracht werden. So ein kleiner Nottempel ist auch noch drin, ein paar Gesangbücher schaffen wir noch an. Es muss alles seine Ordnung haben, es muss alles so sein, so in etwa wie es war. Steuern, Abgaben werden schleunigst geregelt und wenn das alles geschafft ist, dann haben wir auch Kraft und Zeit, an den Altar zu gehen. Dann können wir die Opfer im Tempel wieder aufnehmen. Dann können wir das alles wieder richtig machen. Aber vorher müssen wir mal unser praktisches Leben ordnen. Das ist ja jetzt wohl erstmal dran. First things first, erste Dinge zuerst. Aber was sind die ersten Dinge? Und die Israeliten machen genau das Gegenteil, klare Prioritäten. Sie improvisieren ein bisschen mitten in der Trümmerstadt. Das war improvisierter Gottesdienst, das war ja gar nicht anders möglich. Da ist noch kein Haus heile, da ist noch keine Straße richtig benutzbar, es ist noch kein Tempel da. Es ist wahrscheinlich noch nicht mal ein Notdach aus Zeltplan über dem Altar vorhanden. So, denke ich, müssen wir uns das vorstellen. Und das Volk lässt alles so, wie es ist. Es lässt alles stehen und liegen. Und fängt an, den Notaltar zu bauen und Gott zu opfern. Das redet sehr laut zu uns. Sie haben die innere Freiheit, Dinge links liegen zu lassen und das Wichtigste zuerst zu machen. Und so bringen sie nach 70 Jahren wieder die Opfer. Und warum waren diese Opfer und warum war dieser Altar so wichtig? Warum war diese Priorität so wichtig? Weil nur so das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk wieder bereinigt werden konnte. Darum ging's. Diesen Weg hatte Gott vorgeschrieben. Deswegen steht das ja auch hier in Vers 2 am Ende. Er hat mir befohlen, es muss das Haus gebaut werden in Juda, aber das Haus muss gebaut werden, damit geopfert werden kann. Warum war das so wichtig? Weil Gott mit diesem Altar und mit diesen Opfern den Leuten deutlich machte, ihr Lieben, ihr habt eine Bringeschuld. Ihr seid mir etwas schuldig geblieben. Ihr habt Sünde auf euch geladen. Ihr habt nicht so geliebt, wie ihr hättet lieben sollen. Ihr habt Gott nicht so geliebt, wie ihr Gott hättet lieben sollen. Ihr habt euren Nächsten nicht so geliebt, wie ihr euren Nächsten hättet lieben sollen. Ihr habt mich verlassen und mich vergessen. Und es muss etwas passieren, es muss bereinigt werden. Und so bauen die Israeliten den Altar und sie bringen dann die Tiere, Ziegen, Ochsen, Schafe, Tauben. Und bei manchen legen sie die Hand auf die Tiere, bevor die Tiere geopfert werden und sagen, damit meine Schuld auf dieses Tier. Das Tier, was da sterben muss, bin eigentlich ich. Meine Schuld auf dieses Tier, ich bin schuldig, ich brauche Vergebung. Und ich bin dankbar, dass dieses Tier symbolisch meine Schuld wegträgt, weil Gott sie vergibt. Und so identifizieren sie sich gewissermaßen symbolisch mit diesem Tier und sagen, ich habe Schuld und ich brauche jemanden, der sie wegträgt. Mein Verhältnis zu Gott muss ins Reine kommen. Wissen Sie, diese Art des Opfers erscheint uns seltsam in gewisser Hinsicht, aber damit wollte Gott den Leuten vor Augen führen, seht her, so ernst steht es um euch. Eure Schuld ist so groß, dass etwas Drastisches passieren muss, dass ich sie vergeben kann. Eure Schuld ist so groß. Und nun kam es darauf an, dass jeder einzelne Israelit Gott recht gab. Nun kam es an, dass jeder einzelne seinem Wort glaubte. Nun kam es darauf an, dass sie ihm im Vertrauen genau das brachten, was er gesagt hatte. Und dass sie sagten, Herr, vergib. Und deswegen also der Altar. Halten wir das bitte fest, ihr Lieben. Das Entscheidende war nicht, dass jemand mechanisch sein Opfer brachte, aus Tradition, weil das eben immer so gemacht worden war. Das Entscheidende ist nicht, dass jemand mechanisch an einer äußeren Tradition festhält. Das Entscheidende ist nicht, das hilft überhaupt nichts, dass jemand an einem Ritus teilnimmt. Dass jemand die Dinge ordentlich macht, weil sie immer ordentlich gemacht worden sind. Und wenn ich sie ordentlich gemacht habe, dann ist es gut. Darum ging es gar nicht. Sondern entscheidend war, dass sie mit dem Herzen dabei waren, mit einem bußfertigen, beschämten, demütigen Herzen. Darauf kam es an, dass jeder Gottes Wort vertraute, dass er Sehnsucht hatte nach seiner Vergebung. Kennst du das, die Sehnsucht nach Gottes Vergebung? Die Sehnsucht, dass er sagt, es ist wieder gut. Ja, mein Kind, du hast falsch vor mir gehandelt, aber ich vergebe dir. Ja, mein Kind, dein Herz war böse, aber ich mache es rein. Kennst du diese Sehnsucht? Kennst du das? Gott sieht dein Herz. Also nochmal, bei Altar und Opfer ging es nicht darum, erstmal wieder die alten Sitten einzuführen, sondern es ging um das aktuelle Verhältnis zu Gott heute. Darum ging es. Das war eine hochaktuelle Sache, nicht ein traditioneller Ritus. Das war das Wichtigste, das Verhältnis zu Gott, klare Priorität. Und dieses Wichtigste musste vor allen anderen Dingen erstmal geklärt werden. Klare Prioritäten, ihr Lieben. Das Wichtigste ist dein persönliches Verhältnis zu dem heiligen Gott. Das Wichtigste ist, wie du persönlich vor dem stehst, der dich geschaffen hat, der dir dein Leben geschenkt hat. Das ist das Wichtigste. Und alles andere kommt erst danach. Und darum brauchst du Jesus. Darum musst du wissen, wie es um dich steht. Für uns hat ja das Brandopfer keine Bedeutung mehr. Aber das Brandopfer damals hat schon angedeutet, wie wir mit Gott ins Reine kommen werden. Auch wenn die Israeliten das noch nicht sehen konnten. Aber das war gewissermaßen die Vorschattung dessen. Was war denn das Besondere am Brandopfer? Das müssen wir noch sehen. Was war das Besondere am Brandopfer? Von den anderen Opfern, da konnten die Priester bzw. das Volk einen Rest für sich behalten und aufessen. Aber das Brandopfer wurde in der Regel völlig verbrannt. Es war ein Ganzopfer. Es wurde bis auf den letzten Fettfleck verbrannt. Und das war ein Hinweis auf den Sohn Gottes, der dann mehr als 500 Jahre später auf die Welt kam, um sein ganzes Leben für uns zu geben und sein ganzes Leben für uns zu opfern. Und da ging es los. Und das ist nun der Weg, den Gott für uns gegeben hat. Jesus, dass er alles tat für uns. Und wenn wir in Frieden mit Gott leben wollen, wenn wir, die wir Feinde Gottes von Natur aus sind, ihn zum Vater bekommen wollen, dann müssen wir dieses Ganzopfer annehmen, das Jesus für uns gebracht hat. Und das heißt Bekehrung. Da müssen wir unsere Hände ausstrecken nach seiner Vergebung und sagen, Herr, ich brauche dich. Alles andere kommt danach, was immer sonst noch in meinem Leben zu tun und zu regeln ist. Aber ich brauche dich. Bitte vergib mir, um Jesu willen. Und wenn wir dann zu Jesus bekehrt sind, dann bleibt unser Verhältnis zu ihm und zum Vater im Himmel die wichtigste Frage unseres Lebens. Dann geht es, auch wenn wir Christen sind, darum, dass wir im Verhältnis zu Gott wachsen, dass wir ihn immer mehr lieben lernen, dass wir ihm gehorchen lernen, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir uns um ihn mühen. Es ist nicht so eine Hauptsache bekehrt und jetzt kannst du Gott dienen. Ja, wir sollen Gott dienen. Aber auch als Christen ist es das Wichtigste für uns. Gott liegt viel mehr noch an dir, an deiner Person als an deinem Dienst. Dass wir in unserem persönlichen Verhältnis zu diesem lebendigen Gott wachsen. Dass wir uns ihm immer mehr anvertrauen. Dass wir ihn in seinem Wort, deswegen studieren wir ja die Bibel, immer besser kennenlernen. Und dass unser Wille, je älter wir werden, immer mehr geprägt wird von Gottes Willen. Das will er uns schenken. Klare Prioritäten. Gott zuerst. Erst sein Kind werden und dann ihn als den Vater immer lieber gewinnen. Und immer mehr nach seinem Willen verändert werden. Das ist also das zweite Prinzip, was wir hier finden. Klare Prioritäten. Dein Verhältnis zu Jesus ist und bleibt das wichtigste Thema deines Lebens. Und wenn du schon 55 Jahre Christ sein solltest, es bleibt das wichtigste Thema deines Lebens. Lass nicht auf deiner Agenda, lass nicht auf deiner Tagesordnung, auch als Christ, andere Themen an diese erste Stelle treten. Und dann zum Schluss kurz ein drittes, was wichtig ist für die Nachfolge Jesu. Wir hatten gesehen, erstens ein mutiger Aufbruch, zweitens eine klare Priorität. Und drittens, zum Schluss, ein langer Atem. Sehen Sie, ab Vers 6, am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu bringen. Aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt. Der Grund für den Tempel war noch nicht gelegt, die Fundamente. Sie haben erstmal mit dem Opferaltar angefangen und jetzt geht's los. Und sie gaben Geld den Steinmetzen und Zimmerleuten und Speise und Trank und Öl den Leuten von Sidon und Tyros, damit sie Zedernholz vom Libanon zur See nach Jaffo brächten, wie es ihnen Kyros, der König von Persien, erlaubt hatte. Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes, im zweiten Monat, begann Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Haus des Herrn leiteten. Und dann Vers 10 noch, und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaph, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Langer Atem. Erinnern wir uns, die waren in Babylonien losgezogen mit diesem großen Auftrag, den Tempel zu bauen. Das war ein weiter Weg, 1500 Kilometer. Und von diesem Tag an, der hier berichtet wird, bis zur Eröffnung des Tempels, waren es immer noch rund 20 Jahre, die da kommen würden. Das war ein weiter Weg. Ja, erstmal hatten sie sich über das Land verteilt, dann hatten sie die ersten wichtigen Weichen gestellt. Aber sie haben diesen großen Auftrag nie aus dem Blick verloren. Bau den Tempel, bau den Tempel. um Gottes Willen. Und dafür brauchten sie einen langen Atem. Und das ist das dritte Prinzip, ihr Lieben, dass sie ihr eigentliches Ziel nie aus dem Auge verloren haben, ja? Der Wiederaufbau des Tempels, das hatte Gott gesagt, und dem sind sie ganz geduldig nachgegangen. Haben sich Baumaterial beschafft, größere Mengen Zedernholz, das auf Schiffen übers Mittelmeer aus dem Libanon herbeigeschafft wurde, Handwerker wurden eingestellt, Steinmetze wurden gebraucht, Zimmerleute, alles wurde nach und nach erledigt und rekrutiert. Und wir fragen, woher bekamen sie die Kraft für diesen langen Atem? Woher bekamen sie die Kraft, das durchzuhalten, auch unter dem nervlichen Druck, das durchzuhalten? Sie bauten für Gott. Das war's. Sie taten es zu seiner Ehre. Sie taten es um seines Namens willen. Sie taten es, weil sie ihn lieb hatten. Weil er ihnen wichtiger war als alles andere. Und darum hatten sie auch genügend Kraft, die sie nach menschlichen Ermessen schon längst hätten nicht mehr haben können. Rein menschlich betrachtet wäre es vielleicht zum bestimmten Zeitpunkt nützlicher gewesen, erstmal die Straßen auszubauen oder die Kanalisation. Vielleicht hätten sie da auch schnellere Erfolge gesehen, weil die Projekte leichter zu realisieren gewesen wären und nicht so eine lange Bearbeitungszeit gebraucht hätten. Aber sie hatten verstanden, wirklich groß und bedeutsam wird unser Leben erst dadurch, dass wir es für Gott leben. Wird unser Leben erst dadurch, dass wir eine Perspektive für die Ewigkeit haben. Und das gab ihnen den langen Atem, dass sie wussten, wir bauen für Gott. Er ist unser Herr und wir tun es aus Liebe zu ihm. Und wenn die Opfer noch so groß sind und wenn der Widerstand noch so hart ist, er hat alles für uns getan und wir wollen ein bisschen von der Liebe zurückgeben, wenn man das so sagen darf. Es war noch ein weiter Weg. Und liebe Gemeinde, diesen langen Atem, den brauchen wir auch für unser Leben mit Jesus. Den brauchen wir auch für unseren Alltag, wenn wir den bestehen wollen. Diesen langen Atem, den brauchen wir auch für unseren Dienst in der Gemeinde. Und mit der Gemeinde ist es ja oft ähnlich. Wir wollten gerne, dass der Tempel innerhalb eines Jahres fertig ist, aber es geht nicht so schnell. Wir brauchen einen langen Atem. Wir müssen Rückschläge hinnehmen, wir müssen Widrigkeiten einberechnen, das gehört einfach dazu. Wir müssen unsere persönliche Schwäche mit in Rechnung stellen, die auch immer uns wieder einen Strich durch die Rechnung macht, unsere eigene Schuld, für die wir immer wieder Vergebung brauchen. Und manchmal haben wir das Gefühl, jetzt geht uns gleich die Luft aus. Der lange Atem wird immer flacher gewissermaßen. Wir schaffen das nicht mehr lange. Die Last wird einfach zu schwer, die schlaflosen Nächte zu häufig, der Druck zu groß, die Widerstände zu hart. Und unsere Kraftreserven gehen zur Neige. Auch die Israeliten haben zwischendurch immer wieder diese Situation erlebt. Wir werden das noch sehen nächstes Mal, nächsten Sonntag, wo sie am liebsten hingeschmissen hätten. Wo sie am liebsten den ganzen Tempelbau sein gelassen hätten. Sollen andere machen. Es reicht, wir können nicht mehr. Und doch hat Gott seinen Leuten auf wunderbare Weise einen langen Atem geschenkt und einen langen Atem erhalten, sodass sie seinen Plan bis zum Ende ganz ausführen konnten. Und sie haben nicht unterwegs aufgegeben. Das war nicht ihr Verdienst. Das war Gottes Geist, der das in ihnen wirkte. Das waren Gottes Kraftreserven, die er ihnen zur Verfügung stellte, in seiner Gnade und um seines Planes und seines Volkes willen. Und ihr Lieben, darauf kommt es bei uns genauso an. Wir können geistlich nicht alleine überleben. Wir können geistlich nicht von unserem eigenen Sauerstoff leben. Ein Schwager von mir ist Taucher, Sporttaucher. Und wenn er einen großen Tauchgang unternimmt, dann hat er immer einen bestimmten Vorrat an Sauerstoff dabei. Und irgendwann ist dieser Vorrat an Sauerstoff aufgebraucht. Dann muss er auftauchen und wenn er noch so sehr die Zähne zusammenbeißt, er muss auftauchen und neu laden. Und so ähnlich ist es mit uns. Der lange Atem, den wir in der Nachfolge brauchen, der kann nicht aus uns selbst herauskommen. Der kann nicht aus unserer Entschlossenheit herauskommen. Der kann nicht aus unserem starken Willen herauskommen. Der kann nicht aus unserer Selbstdisziplin herauskommen. Das geht irgendwann alles kaputt. Sondern der lange Atem, den wir in der Nachfolge brauchen und den wir im Dienst für Gott brauchen, den bekommen wir nur von Jesus selbst. Und das macht die Sache nicht unsicherer, sondern sicher. Weil Jesus ja gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Habt keine Angst, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Das sagt er, als er die Jünger, dieses kleine Trüppchen, zur Weltmission aussendet. Eine totale Überforderung. Und es ist abzusehen, wann sie schlapp machen werden. Und wann der Plan kaputt gehen wird. Und er sagt, siehe, ich bin bei euch. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und darum konnte Paulus im Namen Jesu schreiben in Philipper 1, Vers 6. Und diesen Vers wollen wir mitnehmen in die kommende Woche. Da sagt er in Philipper 1, Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis auf den Tag Christi. Habt keine Angst. Habt keine Angst, dass euch die Luft ausgeht, sagt Paulus. Ich bin ganz zuversichtlich, weil Jesus es versprochen hat. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Und darum kann wer zu Jesus gehört, jetzt ganz getrost und aus Überzeugung mitsingen, was wir in Lied 378 finden. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil mich festhält, deine starke Hand. Amen.